Ja, 4 Punkte aus 5 Spielen. Rot-Weiß Essen macht den Fehlstart in der dritten Liga perfekt und wartet vor allem noch auf den ersten Heimsieg. Am Samstag hieß es 0:3 am Ende gegen Wien Wiesbaden an der Hafenstraße. Und jetzt steht die englische Woche an. Es geht am Samstag nach Ingolstadt, dann gegen Dortmund und Mannheim. Über all das sprechen wir in dieser Folge von der Hafenstraße.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Ja, hallo aus Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hafenstraße. Keine positiven Nachrichten nach der Länderspielpause. 0:3 Heimniederlage gegen Wien Wiesbaden. RWE wartet weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Ich fange mal bei dir an, Martin. Sag uns, wie hat dir die Leistung gefallen? 0:3, ziemlich deutliches Ergebnis am Ende.
Ja, schon. War natürlich jetzt so in den ersten 20 Minuten nicht wirklich vorhersehbar. Ich finde, Rot-Weiß ist richtig, richtig gut reinkommen in dieses Spiel, hat Druck erzeugt. Mit dem Ball hat man eine klare Struktur gesehen. Man hatte auch ein, zwei gute Torchancen. Einmal das Ding von Leonardo Vonic, dass er ja einen Schritt zu spät kommt. Und dann fiel eben das 0:1 nach einem Ballverlust, allerdings so für der Mittellinie. Eine überragende Einzelaktion des Zehners von Wien Wiesbaden und dann fällt das 0:1 und dann war irgendwie so ein bisschen der Stecker gezogen, hatte ich das Gefühl. Also Rot-Weiß hatte sehr, sehr viel Ballbesitz, 65%, ja, hat das Spiel bestimmt, Wien hat sich zurückgezogen und hat es halt mit relativ einfachen Mitteln geschafft, RWE aus der gefährlichen Zone wegzuhalten und dieses Spiel dann eben nach Hause zu bringen. Am Ende natürlich eine enttäuschende Nummer, muss man sagen.
Ja, Christian, wir steigen direkt mal tiefer ein.
Szene des Spiels.
Was hast du dir heute ausgesucht als Szene des Spiels?
Ja, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, das 0:2, wo Kaparos jetzt nicht zum ersten Mal am eigenen 16er rund um den eigenen 16er den Ball verliert. Wobei das danach meiner Meinung nach auch noch zu klären gewesen wäre. Denn wenn man sich die Bilder mal anschaut, dass da 5 oder 6 gegen 2 im Anschluss waren, die ein bisschen Begleitschutz gegeben haben und keiner hat wirklich angegriffen. Vielleicht hatten sie Angst, einen Elfmeter zu verursachen oder so. Also dieses Tor war an so vielen Stellen zu vermeiden und es war jetzt nicht das erste Mal, dass ein leichtes Gegentor kassiert wurde, was dann so einen Spielverlauf in die eine oder andere Richtung und in dem Fall immer in die negative Richtung für RWE bringt. Und ja, wenn man diese Dinger nicht abstellt, dann wird es eine ganz schwierige Kiste.
Ja, da war der Ofen ja auch aus nach diesem Tor. Direkt 0:2 und nimmst dir was vor in der Halbzeit und kriegst nach 2 Minuten dann so ein Gegentor. Gebe ich dir auch recht. Also Kaparos, klar, der Ballverlust darf nicht passieren, aber danach hast du ja eine Überzahl. Und das war schon echt schwach, wie da verteidigt wurde. Meine Szene des Spiels wäre, tatsächlich habe ich gerade schon kurz angerissen, dass das 0:1, ja, es war auch ein Ballverlust, allerdings auf Höhe der Mittellinie, kann passieren. Das war irgendwie so ein Missverständnis zwischen Vonic und Eisfeld. Vonic geht lang, Eisfeld spielt kurz. So, dann hat RWE den Zehnerraum des Gegners irgendwie freigelassen, der Ball kommt dahin und dann spielen die einfach einen überragenden Pass. Also so ein Ding habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen in der Liga. Mein erster Reflex im Stadion war, boah, Fehler, krasser Fehler von Alonso, weil er nicht mitläuft, aber der spielt den Ball ja wirklich genau zwischen die beiden Innenverteidiger. Da waren vielleicht 3-4 Meter Platz und das ist einfach so eine Extraklasse, die Rot-Weiß momentan nicht hat. Und das war so der Unterschied eben in diesem Spiel.
Die man ein bisschen von Aslan sich erhofft hat. Und die kommt aus dem Spiel heraus noch zu wenig, was ein Grund dafür ist, dass vorne nicht viel passiert.
Gerade dein Tor ist ja so ein bisschen auch sinnbildlich für die Diskussion, die wir, glaube ich, auch schon in dieser Saison hier viel geführt haben. Immer dieses ja sauber hinten rausspielen, was ja Dabrowski sehr, sehr wichtig ist und wo er auch immer betont hat, dass er das seiner Mannschaft zutraut. Aber irgendwie ja wiederholen wir uns hier auch, dass es anscheinend oft dann doch noch zu fehlerbehaftet ist, oder?
Saisonübergreifend. Im letzten Jahr waren es 6 oder 7 Tore, die man so kassiert hat. In diesem Jahr war es jetzt das dritte, glaube ich. Und das kann man sich auf Dauer eben nicht leisten. Man kann mal einen Fehler machen, man kann sich aber nicht jedes Mal ein Tor danach fangen. Und dementsprechend, ja, wird der ein oder andere Fan wahrscheinlich auch denken, sollte man mal sein lassen. Dabrowski hat seine Philosophie, er wird sie nicht ändern oder nicht kurzfristig ändern. Und da kann man nur hoffen aus Essener Sicht, dass diese Fehler sich minimieren. Wobei, das sagen wir seit einem Jahr und die treten so regelmäßig auf, dass es schon so ein bisschen besorgniserregend ist.
Ja, das stimmt schon. Andererseits finde ich, wir wollen natürlich viel mit dem Ball spielen. Ne? Ballbesitzfußball, hast du schon gesagt, ist Dabrowski-Fußball, so wird gespielt. Aber wenn du mit viel Ballbesitz agieren möchtest, dann musst du auch ein bisschen mutiger spielen. Also war total häufig, vor allem in der ersten Halbzeit, dass sich hier der angesprochene Aslan oder auch Thomas Eisfeld, dass sie sich in den Halbräumen angeboten haben. Und die Innenverteidiger schieben sich halt den Ball hin und her, nehmen das Tempo komplett aus dem Spiel. Das hat Thomas Eisfeld auch total offen und direkt nach dem Spiel auch angesprochen. Er sagte, ich habe mich angeboten. Ja, und wir haben eben die Sicherheitsvariante gewählt. Und so kannst du dann eine kompakt stehende Mannschaft mit Fünferkette, die es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat defensiv, so kannst du die nicht in Bedrängnis bringen, wenn du es nicht schaffst, mal linienbrechende Pässe zu spielen. Was früher natürlich die Spezialität eines Felix Götze war, den hast du jetzt eben nicht mehr im Kader. So, und das fängt, wie gesagt, schon hinten an. Und wobei ich finde, diese Ballverluste, ich sehe sie jetzt nicht so eklatant in diesem Spiel. Klar, gegen Aachen wird der Ball zentral vom Tor verloren, dann war es was anderes, aber danach hast du noch genug Möglichkeiten gehabt, das zu verteidigen. Das Umschaltspiel, das Defensive war einfach schlecht. Also es wurde einfach so als Mannschaft schlecht verteidigt. Und ich finde, das hat jetzt weniger was mit der Ausrichtung zu tun.
Es hakt ja nicht nur hinten, sondern auch vorne über 300 Minuten ohne Tor ist schon auch eine Nummer. Du hast angesprochen, wo ein Schatte irgendwie die 1-2-Situation, die macht er dann eben nicht. Warum tut RWE sich da aktuell so schwer zu treffen?
Ja, wie gesagt, es geht hinten los. A, spielst du viel zu langsam, dann tatsächlich stimmen so die Abläufe nicht. Ne? Wie kommt die Flanke rein? Du hast zwei neue Flügelspieler, die erst vor kurzem verpflichtet wurden. Boyamba nach dem unterhachigen Spiel, Kelsey Owusu erst kurz vorher. Und das ist eine Sache der Abstimmungen, das ist natürlich eine Sache der Form. Ne? Bei Vonić kommt, habe ich das Gefühl, der kommt momentan immer irgendwie einen Schritt zu spät. Ich sehe ihn jetzt nicht so kritisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, er hat echt gut gearbeitet, auch gegen den Ball, hat viel gemacht. Nur irgendwie kommt er momentan diesen einen Schritt zu spät. Und es ist eine Sache der Alternativen. Halt, wen bringst du? Ne? Also wen bringst du, wenn Vonić vielleicht mal einen kleinen Durchhänger hat? Manuel Winsheimer, tut mir leid, aber ich sehe da überhaupt gar keine positiven Ansätze. Der kommt wieder rein, macht 3-4 Foulspiele. Ich weiß nicht, was der da macht. Also der schafft es einfach nicht, irgendwie den Druck auszuüben. Und viele Leute haben sich gefragt, ja, letzte Saison 30 Spiele, ein Tor bei Bielefeld. Wie kann das sein? Bei jemandem, der so eine beeindruckende Vita hat, der beim HSV gespielt hat, der mal als Top-Talent des FC Bayern galt.
Es bleibt jetzt irgendwie bei ihm bei den zwei.
Jetzt hat man die Antwort. Jetzt hat man einfach die Antwort. Ne? Ja. Also das wirkt total uninspiriert. Und ich glaube, in solchen Momenten, 20 Minuten Verschluss, wird man sich ja wahrscheinlich sogar einen Ron Belinski zurückwünschen, der sicherlich nicht mit der feinsten Klinge gespielt hat, aber wenigstens mal so ein bisschen für Alarm gesorgt hat. Und das passiert irgendwie überhaupt nicht. Also auch so die Einwechslung, ne? Es kommt irgendwie total wenig rein. Der Häse auch verliert den Ball vor dem 0-3. Da passiert irgendwie gar nichts.
Ja, ist wenig hinzuzufügen. Ich würde es im Moment unter dieses Motto stellen, RWE hat 4 echte Leistungsträger verloren und ein paar Namen eingekauft. So, ein Aslan, ein Winsheimer sind Spieler, die vor 2-3 Jahren gezeigt haben, was alles in ihnen steckt, aber das aktuell nicht abrufen können. Sie wären sonst nicht bei RWE gelandet, dann wären sie irgendwo weiter oben. Und man hat, wie bei den Regionalligaspielern, die geholt hat, Fantasie dazu geholt. Und bei den Spielern wie Winsheimer und Aslan alte Qualität geholt, wo man gehofft hat, dass sie in Essen wieder durchstarten. In Aslan sehe ich schon einiges und hätte ich wahrscheinlich den Deal auch gemacht. Hat auch bei Standard schon gesehen, was alles geht. Aus dem Spieler aus muss mehr kommen. Winsheimer, ja, ist halt schon etwas länger her, dass er mal eine Quote aufweisen konnte, die einem Stürmer mit viel Potenzial gerecht wird. Und da ist das Problem. Man hat, ja, wie ich gesagt habe, Leistungsträger verloren und bisher Namen geholt, wo man nicht genau weiß, wie sie wieder zünden. Man hat in der Summe, ich habe es extra aufgeschrieben, 59 Scorerpunkte vor der Saison verloren. Aus allen Positionen. Selbst ein Wiegel und ein Rother hatten ihre Scorerpunkte. Und das ist einfach eine Summe, die man derzeit nicht auffangen kann, weil das ganze Konstrukt noch nicht so zündet, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt ist zu früh, um alles in Schutt und Asche zu reden, aber die Tendenzen sind schon besorgniserregend, zumal aus meiner Sicht, Ralf Willem hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wirklich ein zentraler Stürmer fehlt, der ein bisschen Druck ausübt auf Vonić. Winsheimer ist aktuell nicht so eine Gefahr für die Gegner. Dumbuya ist verletzt, sollte sowieso weg. Und dementsprechend hat man 2 Stürmer und das ist zu wenig, zumal bisher die Rechnung bei Vonić auch noch nicht komplett aufgegangen ist. Man hat sehr viel Geld für ihn ausgegeben in der Hoffnung, dass er sportlich hilft oder sich entwickelt und dann irgendwann auch noch eine Ablöse bringt, dass man dann noch ein gutes Gewinngeschäft mit ihm machen konnte. Im Moment passt das genau wie hinten viele Sachen noch nicht so zusammen. Da ist noch viel Fantasie, die man entwickeln muss, wie sich das dann alles einspielen muss.
Ahmed Assa hat übrigens nach dem Niederrhein-Pokalspiel gesagt, dass er in die Saison mit ungefähr 60% gestartet ist, also seines Leistungsvermögens. Und das reicht einfach nicht für die dritte Liga. Das kannst du vielleicht mal bei einem oder zwei Spielern hinnehmen, aber bei RWE, wie schon angesprochen von Christian, sind es einfach mehrere Spieler. Kraulich kam aus der Verletzung, hat seit Februar nicht gespielt. Winzheimer ohne Rhythmus, Arslan ohne Rhythmus. Boyamba war jetzt anderthalb Jahre Joker-Einwechselspieler, spielt jetzt von Anfang an. Das sind einfach zu viele Spieler, die noch außer Form sind und zu viele Spieler, die sich eben noch an die Qualität, das Tempo und die Robustheit der dritten Liga gewöhnen müssen.
Und die jetzt nicht alle nur aus Verletzungen kommen, sondern die aus Situationen kommen, wo sie nicht regelmäßig gespielt haben, aus welchen Gründen auch immer. Vermutlich, weil einfach die Leistung nicht gepasst hat und andere Spiele besser waren. Und Boyamba ist genauso. Ein Name, der bekannt ist. Wenn man den hört, weiß man damit was anzufangen. Aber auch er hat in letzter Zeit keine wirkliche Quote aufweisen können. Und RWE hofft, dass er wieder zu einer alten Stärke findet, die aber bei allen genannten Spielern schon eine ganze Zeit zurückliegt.
Lass uns mal so ein bisschen abseits des Platzes gucken, sondern auf die Tribüne.
Top-Thema der Woche.
Martin, du bist oft im Stadion, nicht nur auswärts, sondern vor allem auch bei den Heimspielen. Wie hast du jetzt zuletzt, ich meine sportlich, wir haben es gerade thematisiert, läuft es noch nicht in dieser Saison so wirklich gut? Wie erlebst du aktuell die Stimmung auf den Rängen?
Ja, ich war vor allen Dingen auch ganz früher oft im Stadion, auch im alten Georg-Melche-Stadion, jetzt aktuell im neuen Stadion, also regelmäßig dabei. Ich muss sagen, die Stimmung gefällt mir momentan überhaupt nicht auf den Rängen. Ich hatte ehrlich gesagt in der zweiten Halbzeit kurz das Gefühl, ich wäre bei Fortuna Köln und nicht bei Rot-Weiß Essen. Das war irgendwie eine total lähmende Stimmung auf den Rängen. Du hast halt diesen Wechselgesang der aktiven Fanszene gehört, aber der Funke springt irgendwie nicht auf den Rest des Stadions über. Das heißt, so die anderen Tribünen sitzen, hören zu, schauen, meckern. Ne? Also es kommt irgendwie keine richtige Hafenstraßenatmosphäre auf. Ich habe mich da im Laufe der Woche mit mehreren Fans aus verschiedenen Gruppen unterhalten und ich bin nicht der Einzige, der es so sieht tatsächlich. Das ist irgendwie eine Sache jetzt nicht vom, das hat auch nichts, glaube ich, mit dem Ergebnis oder so zu tun, sondern es ist eine Geschichte, die sich so seit Monaten irgendwie zieht. Dass man es nicht schafft, irgendwie alle mitzunehmen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Das liegt vielleicht auch durch den Aufstieg in dritte Liga, ist das sogenannte Eventpublikum so ein bisschen dazugekommen. Du hast natürlich, klar, 3.000, 4.000 Erfolgsfans, die lieber Spiele gegen Dynamo Dresden als gegen Wiedenbrück oder Wegberg Big sehen. Das kommt natürlich auch dazu. Das ist aber ein normaler Vorgang. Aber irgendwie vermisse ich so, ja, dieses Zusammenspiel, auch mal dieses situative Anfeuern, mal, ja, was es früher mal gab, dieses RWE nach einer erfolgreichen Grätsche oder so, um den Spielern mal einen Adrenalinschub zu verleihen. Das passiert irgendwie überhaupt nicht. Und ja, da sind alle Parteien, sag ich mal, gefordert, Besserungen einzuläuten. Auch der Verein sollte da vielleicht mal schauen, dass er möglicherweise etwas vermittelt. Ich glaube, vor genau einem Jahr wurde der Fanbeauftragte Daniel Mucher präsentiert. Welche Daseinsberechtigung der hat, das erschließt sich mir noch nicht. Dann hast du mit Herrn Rutenbeck noch einen Fanbeauftragten im Aufsichtsrat. Da hört man auch, dass da das Zusammenspiel nicht wirklich optimal ist. Also ich glaube, da gibt's noch viel Arbeit und unmöglich ist es nicht. Wir reden von Rot-Weiß Essen. Ne? Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Viele andere Vereine wären froh, wenn sie so eine Stimmung hätten. Aber ich kenne es von früher und es ist längst nicht so, wie es mal war.
Es war ja auch hinter den Kulissen einiges, was im letzten Jahr nicht so gestimmt hat. Man erinnere an die vielen, vielen Stadionverbote, die unter Markus Ulich noch verteilt wurden. Die haben auch so ein bisschen Porzellan zerbrechen lassen. Und ich denke auch, dass es auf einer Seite Jammern auf hohem Niveau ist. Auf der anderen Seite, man kann es, glaube ich, umschreiben, die Magie vom Georg-Melche-Stadion fehlt. Nur jetzt sind die Tribünen-Ecken sind offen. Georg-Melche-Stadion zog es auch ohne Ende. Es gab keine Westkurve, alles war offen, aber es kam häufiger eine Magie rüber, die man gar nicht so erklären kann. Und das fehlt aktuell. Deshalb wird die Mannschaft nicht besser oder schlechter zwingend spielen. Aber es hat ja auch einen Grund, dass der Wehner Trainer sagte, dass die Stimmung jetzt nichts Besonderes mehr für die Mannschaft ist.
Ja, ich glaube, das war aber jetzt nicht auf die Stimmung an der Hafenstraße bezogen, sondern ich glaube, er wollte.
Ja, aber ich glaube,
eine Mannschaft, die ist so professionell, dass sie auch in einem Hexenkessel überstehen kann.
Die haben jetzt wahrscheinlich also zu Hause nicht so viele Hexenkessel erlebt und auswärts in den letzten Jahren waren sie auch mehr dritte Liga als zweite Liga. Also sollte eigentlich schon noch was Besonderes sein, aber es, selbst wenn es jetzt nicht speziell auf dieses Spiel gemünzt war, dann zählt es schon auf das ein, dass wirklich so ein bisschen das Besondere aktuell fehlt, wenn
du nicht. Das soll jetzt auch keine große Kritik sein. Weiß Gott, sind die Fans nicht schuld an einem Fehlstart von Rot-Weiß Essen oder so, aber ich sage einfach, es geht deutlich besser. So, die Hafenstraßenstimmung war schon mal eine ganz andere und da müssen sich vielleicht mal die einzelnen Fangruppen mal untereinander einfach mal besser austauschen, mal schauen. Der Kollege Wotzner hat ja mal den Vorschlag gehabt, wenn man neue Lieder irgendwie einbringen will, dann soll man vielleicht mal Zettel verteilen irgendwie mit dem Text und ja, da wird meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gemacht. Da müsste man schauen, dass man da wieder irgendwie ja Gemeinschaftsgefühl erzeugt, um einfach die Stimmung wieder so hinzubekommen, wie sie mal war.
Um das Positive zu erwähnen, es gab kaum Kritik an der Mannschaft, seit Ewigkeit nicht. Letztes Jahr gab es mal nach Unterhaching-Fell so eine kurze Phase. Ansonsten ist es wirklich in dem Thema auch seit Jahren ruhig und die Mannschaft kann auch verlieren. Ihr werden negative Erlebnisse zugebilligt und auch jetzt sind sie positiv verabschiedet worden. Also das ging auch schon ganz anders. Wird nicht ewig so bleiben, wenn der Erfolg ausbleibt. Aber aktuell sollte die Mannschaft auch wissen, dass was sie daran hat, dass sie noch einen Kredit hat bei der Anhängerschaft.
Ihr seid ja auch viel im Austausch mit den Verantwortlichen nach den Spielen rund um die Spiele. Du hast auch mit Christian Friedmann gesprochen jetzt nach dem Spiel. Wie nimmt er das denn wahr aktuell?
Den Text mit den Fans
als Ergänzung können wir euch auch gerne verlinken.
Also die Fans hat er tatsächlich gelobt. Er hat gesagt, die haben schon den Support gespürt. Es waren auch wenig Reaktionen da. Natürlich war der eine oder andere enttäuscht. Ist ja völlig normal. Das war schon okay. Natürlich wissen die Verantwortlichen auch, dass es nicht allzu lange dauern darf, ne, bis der Erfolg kommt. Also die Mannschaft hat noch Kredit aus der letzten Saison, aber der ist natürlich irgendwann verspielt. Ne? Du musst jetzt punkten in den nächsten 2-3 Spielen, das ist völlig klar. Ja, aber es gibt halt eben, wie angesprochen, einige Baustellen und an denen müssen sie eben arbeiten.
Dann lass uns doch direkt mal den Blick nach vorne richten, denn lange ausruhen kann man sich nicht. Es gibt zwar viel Arbeit, aber nicht viel Zeit. Samstag geht's zum FC Ingolstadt und dann direkt in die englische Woche mit dem Derby gegen Borussia Dortmund 2 und Mannheim. Erstmal Ingolstadt. Glaubt ihr, da schafft RWE den, ich habe mal aufgeschrieben, Turnaround?
Das sind auf jeden Fall drei Gegner, die machbar sind. Ingolstadt ist, glaube ich, komplett anders gestartet, als sie sich das auch vorgestellt haben. Die wollten wie letztes Jahr eigentlich ganz oben mitspielen und das hat bisher noch nicht so geklappt. Dortmund steht auch im Mittelfeld mit einem Start, der okay ist und Mannheim steht noch weiter unten. Dementsprechend sind es drei Gegner, die machbar sind, wenn man einen nächsten Schritt endlich macht. Wenn man defensiv mal so stabil steht und nicht sofort den ersten Fehler anbietet, den der Gegner bisher noch nicht gemacht hat und wenn man vorne ein bisschen konsequenter ist. Aber auf jeden Fall sind die nächsten drei Gegner auf dem Papier alle machbar. Werden die auch über RWE sagen?
Ja, wir haben die spielerischen, sportlichen Mängel ja schon angesprochen, aber was mich auch noch ein bisschen stört, ist so ein bisschen so diese fehlende Leidenschaft im Team. Wir sitzen ja auf der Pressetribüne über der Bank, das heißt, wir können ihn nicht ganz sehen, aber wir würden ja schon sehen, wenn da jemand aufsteht und da ist irgendwie keiner aufgestanden im Laufe des Spiels. Also ich vermisse dieses Feuer in der Mannschaft irgendwie, das ist schon mal gar nicht da. Also es muss ja die Grundlage sein, die Basis dafür sein. Ich weiß nicht, ob da einige sauer waren, weil sie auf der Bank waren. Ich habe Musti Kuruma gesehen, der mit so einer Fleppe durch die Mixzone gelaufen ist, weil er eben nicht im Kader war. Aber da sollte er sich vielleicht mal selbst irgendwie hinterfragen. Denn was man so hört, sind die Trainingsleistungen jetzt auch nicht die besten. Es muss einfach allererst sind die Basics, es muss in der Mannschaft stimmen, es muss eine Leidenschaft da sein, jeder muss für den anderen kämpfen. Ne? Wenn jemand wie Rios Alonso mal einen schlechten Tag hat, darf es ja nicht irgendwie ursächlich sein, dass du dann 3-0 verlierst, sondern mir fehlt so ein bisschen dieser Teamspirit, den Rot-Weiß irgendwie, der die Mannschaft in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Und das muss erstmal als allererstes stimmen. Und dann wäre es natürlich förderlich, wenn du mal wieder mal ein Tor machst. Klar, so einfach ist Fußball. Also du musst irgendwie schauen, dass du nicht wieder in Rückstand gerätst, dass du nicht wieder irgendwie auf einen Gegner triffst, der sich dann zurückzieht, der dir das Spiel überlässt und dass der gleiche Trott dann wieder irgendwie eingeläutet wird.
Man reist natürlich nicht mit dem größten Selbstbewusstsein.
Natürlich, deswegen muss man irgendwie mal ein Scheißding durchrutschen, abgefälscht, Ecke, Standard, wie auch immer, dass dir dann irgendwie auch mal Sicherheit verleiht. Und dann muss es halt einfach auch mal leidenschaftlicher verteidigen, ganz einfach. Also die Defensive, muss ich sagen, als Mannschaft gefällt mir jetzt in den letzten Wochen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht möglicherweise was mit den Umstellungen zu tun hat. Du hast natürlich jetzt die ganze Vorbereitung über, hast du auf eine Dreierkette hingearbeitet, um dann nach dem ersten Spieltag feststellen zu müssen, dass du eher das Personal für ein 4-2-3-1 hast. Das sorgt natürlich auch für eine gewisse Verunsicherung, zusätzlich zum neuen Personal. Und um dem Ganzen Stabilität zu verleihen, brauchst du auf jeden Fall schon mal einen guten Start.
Es fehlen so ein bisschen die Typen für die Aktionen, die du genannt hast. Dass mal einer ein Zeichen setzt auf dem Platz mit einer Grätsche. Ein Felix Götze, der hat die hinten mal ausgepackt. Ein Vinko Schapina war es, der vor der Abwehr mal dazwischen gehauen hat, um so auch das Publikum aufzuwecken und der Mannschaft so einen Ruck mitzugeben, zu sagen, so hier, an uns kommt hier keiner vorbei heute. Die Typen sind aktuell nicht so wirklich da. So ein Kaparos, ein Müsel, Eisfeld auf der Position vor der Viererkette sind nicht diese Spielertypen. Den hat man gar nicht im Kader. Man hat so einen typischen Vinko-Schapina-Ersatz gar nicht geholt. Und das fehlt auch ein bisschen, vor allem in der Phase, wo es nicht so läuft, wo der Fußball dann schnell viel mehr im Kopf stattfindet. Und das ist auch so ein Versäumnis, wo man vielleicht im Winter, auch wenn es jetzt noch früh ist, zu sagen, man muss im Winter schon nachlegen, aber vielleicht braucht man da den einen oder anderen Typen, der einfach auch mal die Kulisse mitreißt oder auch mal auf dem Platz ein Zeichen setzt.
Also ich habe mir von Christian Flüttmann sagen lassen, dass Tom Mustier eine Kampfsau ist. Also der ist ja wieder im Mannschaftstraining, möglicherweise auch fürs kommende Wochenende eine Option. Passt natürlich sehr gut dazu, dass Torben Müsel möglicherweise verletzt ist. Zum Stand der Aufzeichnung kennen wir die Diagnose noch nicht. Da fällt möglicherweise auch aus. Aber Mustier hat zwar die Haare schön, aber ist wohl ein richtig, richtig zweikampfstarker Spieler, ein sehr laufstarker Spieler, Box zu Box, der dem Essener Spiel möglicherweise neue Impulse verleihen kann. Das zumindest schon mal, was das betrifft, ein Hoffnungsschimmer.
Wie würdet ihr aufstellen? Würdet ihr sagen, die Mannschaft stellt sich quasi mittlerweile von selbst auf? Würdet ihr rotieren? Würdet ihr irgendjemanden auf die Bank setzen? Wir haben angesprochen, du hast gesagt, Rios Alonso hatte mal kein gutes Spiel.
Nicht nur mal, also der ist die ganze Saison über nicht in der Form.
Bisher nicht, genau.
In der letzten Saison war, aber das ist wieder auch dieses Götze-Phänomen. Das war in der letzten Saison auch schon so. Übrigens, die Statistik habe ich mal vorher rausgekramt. Letzte Saison, Felix Götze hat in 7 Spielen nicht teilgenommen. Da hat Rot-Weiß 5 von verloren, 2 gewonnen. Also man könnte sagen, wenn Felix Götze nicht verletzt gewesen wäre oder nicht ausgefallen wäre, wäre Rot-Weiß möglicherweise aufgestiegen. Andererseits ist 2-5 ist eine Abstiegsbilanz. Ne? Also der Begriff MVP aus dem Englischen, Most Valuable Player, der wurde wohl für solche Spieler erfunden. Man merkt einfach, dass das Rios Alonso irgendwie eine Führung an seiner Seite fehlt. Ne? Also wirkt total verunsichert. Muss ganz schnell gelöst werden zwischen Schulz und ihm. Ich würde gar nicht viel ändern.
Ja, kannst du auch gar nicht.
So. Du musst dich auch mal irgendwann mal einspielen.
Ja, aber Moment. Einspielen. Du hast die ersten Spiele fast alle in gleicher Aufstellung gespielt.
Ja.
Einmal kam Celebi raus, weil er verletzt
war. Ja, aber jetzt sind ja die ganzen Neuen dabei. Jetzt ist ein Meisel da.
Entschuldigung, einmal gewechselt.
Jetzt ist Boyamba da. Jetzt ist Eitschberger da. So. Und jetzt muss ich so langsam diese Achse, dieser Kern muss ich jetzt so langsam finden.
Aber trotzdem hast du gar nicht viele Möglichkeiten. Du kannst eventuell ein Kraulich bringen für Alonso. Kraulich hatte auch schon einige wackelige Spiele dabei.
Definitiv.
Du hast vorne Winsheimer-Wonitsch, beides noch nicht so funktioniert. Auf den Außen hast du jetzt mehr Personal. Wenn Müsel ausfällt, stellt sich im zentralen Mittelfeld auch alles fast von alleine auf. So dementsprechend, du hast viele Positionen, da hast du trotzdem nicht die Möglichkeiten, viel zu variieren. Das Einzige, wo du wirklich ein bisschen was machen kannst, ist aktuell auf den Außen. Und deshalb glaube ich auch, dass nicht viel passieren wird.
Wird davon abhängig sein, ob Müsel spielen kann oder nicht. Bei Caparros muss man dann mal überlegen, ist jetzt auch nicht in der Verfassung, ne? Ist möglicherweise auch verunsichert, direkt der Bock am ersten Spieltag, jetzt wieder gepatzt, war dann draußen, wird jetzt auch nicht großes Selbstvertrauen haben. Muss man schauen. Und ein, zwei Stellschrauben wird sicherlich noch gedreht werden, aber im Kern würde ich die Mannschaft zusammenlassen.
Martin hat den Kampfgeist eben schon so schön angesprochen. Wir bringen es jetzt nochmal auf den Punkt.
RWE gewinnt, wenn.
Martin, fang doch mal an.
RWE gewinnt, wenn endlich mal die Leidenschaft wirklich von 1 bis 20 auf den Platz gebracht wird, beziehungsweise ins Team gebracht wird, wenn Rot-Weiß sich als Einheit präsentiert, wenn es RWE schafft, besser zu verteidigen, kompakter zu verteidigen, einfach das Umschaltspiel war eine Katastrophe gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube, da hat man wirklich, wirklich Anschauungsunterricht bekommen, wie man agieren kann. Ja, und dann ist eine Sache der Herangehensweise. Ich meine, warum soll man nicht vielleicht mal dem Gegner mal den Ball überlassen und sich auch mal ein bisschen kompakter zurückziehen? Eine Sache, die Thomas Eisfeld mal angerissen hat. Dann kam aber direkt das Veto von Christian Flüttmann. Nee, verteidigen ist keine Philosophiefrage. Auch im Ballbesitz muss man besser gegen den Ball gehen, ist auch völlig richtig. Aber Rot-Weiß muss kompakt sein, darf sich nicht so leichte Gegentore fangen und muss einfach mal an dem Tag das Glück des Tüchtigen haben und mal ein frühes Tor erzielen.
Einfach individuelle Böcke weg und sonst nach dem Standard mal was machen, denn keiner verbietet einem nach ruhenden Bällen Torgefahr auszustrahlen, wenn es aus dem Spiel heraus schon schwierig ist und in der Box vorne im Moment keiner ist, der die Flanken verwertet. Aslan hat gezeigt in den ersten Spielen, dass er brandgefährliche Standards schießen kann. Kopfballstarke Spieler gibt's auch. Also hinten sicher, vorne mal einen ruhenden Ball und dann.
Dann gibt's eine 1-0.
Ja, sehr gut. Gut auf den Punkt gebracht. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich zu bedanken, dass ihr eingeschaltet habt oder zugehört habt, wo auch immer ihr uns verfolgt. Ihr wisst, mittlerweile gibt's von der Hafenstraße auch als Podcast. Euch beiden danke. In den nächsten Wochen gibt's von uns ja auch die volle Dröhnung. Wir haben es gesagt, englische Woche. Viele Folgen, wir freuen uns drauf. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.